diese Ungleichheit, diese extreme Vermögenskonzentration für mich, und da sprechen die Fakten ganz klar dafür, ist einfach auch schlecht für die Wirtschaft. Also eine Wirtschaft ist dadurch viel weniger dynamisch und viel weniger innovativ. Und es wird auch geschätzt, dass die deutsche Wirtschaft letztlich auch, glaube ich, 7% größer wäre, wenn die Ungleichheit nicht so groß wäre. Uns wird ja oft das Gegenteil uns erzählt, aber wir brauchen diese superreichen Leute, weil die sichern die Arbeitsplätze, die finanzieren Innovationen. Und wenn man da mal genauer hinguckt, merkt man oft, das sind vielleicht doch nur nützliche Märchen und es gibt gar nicht so viele Fakten, die das eigentlich bestätigen.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Sebastian, und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Sebastian, du wirst lachen, aber du bist mir eine enorme Hilfe, weil ich mit Blinkist wirklich tagtäglich arbeite, um mich auch auf sehr viele Podcasts vorzubereiten und auch Inspirationen für die Gäste zu holen. Ja.
Das freut mich, auch wenn ich da die letzten Jahre nicht mehr so viel zu beigetragen habe zu diesem Produkt, aber...
Aber ich weiß, dass ohne deine Idee und den Einsatz am Anfang wäre das Produkt nicht da, wo es jetzt ist. Ja. Und deswegen ist das eine sehr schöne Entwicklung und das für mich auch sehr, sehr wichtig. Und der Grund, warum wir miteinander reden, ist eigentlich ein absolut ungewöhnlicher Grund für jemanden, der so viel Erfolg hatte und Multimillionär geworden ist, um dann diese Millionen zu spenden und für einen wohltätigen Zweck einzusetzen. Und du hast jetzt ein sehr interessantes Buch geschrieben, Toxische Reiche. Und darüber wollten wir uns austauschen. Und du bist unverdächtig, als Armer aus Neidgefühlen heraus auf die Reiche zu schießen, ja, weil du selbst das geschafft hast. Kannst du mir vielleicht den Triggerpunkt zu nennen, was dich bewegt hat, sich aus der klassischen Multimillionärkaste in die Wohltätigkeit hineinzugehen und sogar so, sagen wir, relativ radikale Forderung aufzubringen, dass man sich mit der Toxizität der Reichen auseinandersetzen muss und eine Lösung herbeiführen muss?
Vielleicht so eine Mini-Korrektur. Das Buch ist ja jetzt, und wir sprechen noch nicht draußen, das heißt toxisch reich, ne, weil mir geht es nicht darum, Personen, also Reiche zu stigmatisieren, sondern es geht eher um dieses strukturelle Problem extremer Reichtum als Schaden oder schädlich für die Gesellschaft. Genau, weil das ist mir wichtig. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie einzelne Personen zu bashen oder Reiche zu stigmatisieren. Man kann ja auch Teil der Lösung sein, auch wenn man reich ist. Und na, zu der Frage, ich habe so eine Entwicklung durchgemacht. Ich bin wie die meisten von uns halt aufgewachsen mit diesen Narrativen. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, man muss sich nur anstrengen und dann wird man erfolgreich und reich. Und bin diesen Weg dann irgendwie gegangen und hatte aber immer mehr dann auch das Gefühl, so, das stimmt alles nicht. Also wenn ich mir angucke, wer in der Gesellschaft wirklich richtig reich ist und wie viele Leute wahnsinnig viel leisten und beitragen und tun für andere und total in Armut leben oder jedenfalls prekär, das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich habe dann vor so 6, 7 Jahren mal angefangen, mich ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen, habe damals die Bücher von Thomas Piketty angefangen zu lesen, ein französischer Ökonom, der sehr dicke Bücher über Ungleichheit geschrieben hat, und hatte danach das Gefühl, so, oh je, diese extreme Vermögenskonzentration, die ja auch immer krasser wird, die wird einfach immer mehr zum Problem für die Gesellschaft und wir reden kaum darüber. Inzwischen ist dieses Thema zum Glück ein bisschen mehr in der Diskussion angekommen, aber vor ein paar Jahren war das echt noch ein totales Randthema. Und ich denke mal, spätestens jetzt mit Elon Musk und Donald Trump ist den meisten Leuten klar geworden, irgendwie passen diese extreme Reichtum und eine Demokratie wahrscheinlich nicht zusammen.
Ja, nachvollziehbar. Für mich war das auch bei ein paar Punkten augenöffnend. Ich fand das sehr spannend. Ich muss gestehen, ich komme ja aus einem ganz anderen Umfeld. Ich bin ja in Usbekistan geboren. Ich kam nach Deutschland im Prinzip als privilegierter Mensch hier studieren zu dürfen, aber sonst hatte ich nichts. Und du hast, glaube ich, auch ähnlichen Weg gemacht. Du gehörst nicht zu den Top 1% Reichen. Trotzdem hast du in Deutschland so etwas geschafft. Ich auch. Also ich war immer Deutschland sehr dankbar. Und was mir gut gefallen hat, dass du in deinem Buch folgendes Zitat bringst: Es geht nicht um Gleichmacherei, sondern um strukturelle Chancengleichheit. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um nicht die Stigmatisierung vor Augen zu führen, sondern tatsächlich die Frage, wie wird man tatsächlich zu jemandem, so kann man das formulieren, oder zu etwas. Findest du, dass Deutschland so eine starke Chancenungleichheit bietet?
Na, es gibt ja viele Zahlen dazu, wie, also in Deutschland ist die soziale Mobilität ja wirklich sehr gering. Also die meisten Leute, die als Erwachsene reich sind, kommen aus reichen Familien. Und bei mir ist es auch so, ich habe das selber relativ spät erst gecheckt, dass ich schon auch aus einer sehr privilegierten Familie komme. Ich dachte halt als Kind und im Studium dann immer, na gut, alle sind ungefähr so aufgewachsen wie ich. Nur um dann irgendwann zu merken, dass schon viele Leute einfach deutlich weniger Möglichkeiten haben, sich zu entfalten. Und das beginnt dann ja auch schon mit der Schule und der Ausbildung, dass viele Kinder aus weniger privilegierten Verhältnissen dann auch gar nicht ein Abitur machen, nicht studieren, ihre Potenziale gar nicht nutzen können. Und es gibt sicherlich Orte auf der Welt, wo es noch extremer ist als in Deutschland, aber ich habe schon das Gefühl, wenn man sich ehrlich mit den Fakten beschäftigt, ist Deutschland sozial sehr undurchlässig. Und es hilft ja auch immer so ein Blick in diese reichsten Listen aus dem Manager-Magazin, das sind fast alles Erben. Ja, die meisten, die da drinstehen, da waren die Eltern, Großeltern, teilweise viele Generationen vorher schon reich. Und das ist für mich keine gute Gesellschaft und es ist auch ehrlich gesagt für mich keine dynamische Wirtschaft. Also ein Missverständnis, wo ich auch im Bogenkapitel zugeschrieben habe, ist diese Ungleichheit, diese extreme Vermögenskonzentration für mich, und da sprechen die Fakten ganz klar dafür, ist einfach auch schlecht für die Wirtschaft. Also eine Wirtschaft ist dadurch viel weniger dynamisch und viel weniger innovativ, und es wird auch geschätzt, dass die deutsche Wirtschaft letztlich auch, glaube ich, 7% größer wäre, wenn die Ungleichheit nicht so groß wäre. Uns wird ja oft das Gegenteil uns erzählt, aber wir brauchen diese superreichen Leute, weil die sich an die Arbeitsplätze, die finanzieren Innovationen. Und wenn man da mal genauer hinguckt, merkt man oft, das sind vielleicht doch nur nützliche Märchen und es gibt gar nicht so viele Fakten, die das eigentlich bestätigen.
Das ist ja in der Tat, glaube ich, unterschiedliche Narrative, die von unterschiedlichen Seiten absolut gegensätzlich vertreten werden. Und ich komme ja aus dem sozialistischen Umfeld, deswegen war ich immer sehr, sehr vorsichtig mit diesen Äußerungen, weil am Ende des Tages geht es darum, wie du das stützt, ja, die Umverteilung und um die Ungleichheit, was für mich sehr spannend war zu sehen, dass die Gleichheit nicht unbedingt was Gutes sein kann, weil fast in jedem Bereich im Leben hast du eine extreme starke Ungleichheit. Das heißt, wenn du jetzt die Autoren anschaust, ist Spiegel-Bestsellerliste, die fokussieren sich auf vielleicht auf Top 10% der Bücher oder noch weniger. Und dann bei der Musik ist das Gleiche, im Sport ist das Gleiche. Da stellt sich die Frage, ist das ein Ergebnis des Kapitalismus, dass man diese Ungleichheit hat, oder tatsächlich eine Konzentration, sei durch Glück, Serendipität, geerbte Intelligenz oder auch geerbtes Vermögen. Und da ist die große Frage, wer bestimmt die Grenze? Mhm. Und wie schafft man das, dass auch sie gerecht für alle anfühlt, ohne dass man eine Unfairness-Gefühl-Dynamik erzeugt?
Ja. Ja. Also das sind jetzt einige wirklich wichtige Punkte. Also erstens ist ja wirklich wichtig dieses Thema Gleichheit, also dass eben nicht, also auch überhaupt nicht meine Vorstellung von einer schönen Gesellschaft so aussieht, dass alle irgendwie gleich sein sollen. Ne? Jeder will ja auch was anderes. Und das ist ja auch ein Versprechen unserer liberalen Demokratie, dass alle die Möglichkeiten haben, auch ihre Unterschiede auszuleben. Deswegen finde ich auch zum Beispiel den Begriff Chancengerechtigkeit eigentlich besser als Chancengleichheit, ne? Weil nicht jeder will die gleichen Möglichkeiten wahrnehmen, oder nicht jede. Und ich glaube jetzt diese Frage zu, wie groß sind die Unterschiede? Also in meiner Kritik geht es jetzt ja auch gar nicht darum, dieses kapitalistische System als Ganzes abzuschaffen, sondern auch, und so ist ja auch das deutsche Grundgesetz geschrieben, wir haben Kapitalismus und wir haben einen sozialen Staat, der den Kapitalismus einhegt, und dazu gehört auch, die Unterschiede nicht so groß werden zu lassen und dafür zu sorgen, dass Unterschiede, die aus dem System heraus immer extremer werden, halt korrigiert werden. Na, weil das ist jetzt, wenn wir uns deine Beispiele angucken mit den, ja, wie viel Prozent der Bestseller-Autoren machen, wie viel Prozent des Umsatzes und so weiter. Da steckt ja in unserem heutigen kapitalistischen System mit dem Finanzmarkt drin, dass der Finanzmarkt ja auf alles draufspringt, was irgendwie viel Profit verspricht, und dann versucht, am besten Monopole zu bilden und alles irgendwie, was erfolgreich ist, immer größer zu machen. Ja, und das ist ja kein natürlicher Effekt, sondern es ist einfach dieses Finanzsystem, das das so aufpumpt. Und das sieht man von außen ja oft nicht so, aber ich glaube, das ist in ganz vielen Branchen auch so, dass die Gewinne halt künstlich durch den Finanzmarkt letztlich dann noch erfolgreicher gemacht werden. Und jetzt gerade versagt halt ein Stück weit dieser soziale Staat, der das Ganze einhegen soll. Und das geht ja auch sogar so weit, dass halt riesengroße, international wahnsinnig profitable Konzerne dann in Deutschland fast keine Steuern bezahlen. Und natürlich sind die, also wer will mit Amazon konkurrieren, wenn jeder kleine, mittlere Betrieb in Deutschland seine Steuern bezahlt und viel dazu beitragen muss, dass die Infrastruktur finanziert wird und dann so Firmen wie Amazon herkommen und sagen, wir machen hier nicht nur Milliarden Geschäft, sondern Milliarden Gewinne und zahlen aber keine Steuern oder nur die paar Krümel, die irgendwie unbedingt sein müssen und nutzen aber natürlich die ganze Zeit die Infrastruktur, die wiederum von den kleinen Firmen und den normalen Angestellten oder Menschen, die halt Steuern bezahlen, finanziert werden. Ich finde, da merkt man, es braucht diese staatliche, der Staat ist ja für uns als Gemeinschaft da, um unsere Interessen zu vertreten, Regulierung, um diese Effekte zu verhindern.
Das ist auch das Gefühl der Fairness, weil ich finde, alles, was verdient wird, sollte auch fair besteuert werden. Und da ist es die Frage, je komplizierter das Steuersystem, desto mehr Möglichkeiten bestehen in dieser Komplexität, die Umgehungstatbestände zu schaffen. Ja, und man muss ja sagen, ich glaube, 80% der Steuerliteratur ist auf Deutsch,
ja,
geschrieben oder so etwas, weltweit. Von der Seite ist die Frage, ob wir nicht mit weniger Regelungen, sondern mit deutlich mehr pauschalen Themen einfach weiterkommen, weil auch du sprichst von der Riesenmacht der Lobbyisten, weil Lobbyisten sind auch dann mächtig, weil sie Einfluss nehmen können auf den Staat und je mehr der Staat sich einmischt, desto mehr Einfluss bekommen die Randgruppen oder auch einzelne Interessensvertreter. Das ist auch nicht zu vernachlässigen.
Ja, klar und genau, je mehr Mittel ich habe, desto mehr Lobbyismus kann ich mir leisten. Das ist ja auch in Brüssel sind die ganzen großen Tech-Konzerne ja mit riesigen Teams vertreten, um halt genau ihre Interessen immer überall mit einzubringen. Und diese Vereinfachung, also ich muss sagen, ich bin kein Steuerrechtsexperte, aber ich habe früher immer gesagt, um Gottes Willen, ich will nie über Steuern mich unterhalten oder nachdenken, total langweiliges Thema. Ich habe Psychologie studiert übrigens. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, die Steuergesetze sind ja eigentlich eines der wichtigsten Instrumente, die wir haben, um unsere ganze Gesellschaft zu gestalten. Also das ist ein unfassbar wichtiges Instrument und eigentlich sollten wir alle Steuerexpertinnen sein und die ganze Zeit darüber streiten, wie viel soll worauf besteuert werden, wer muss wie viel beitragen. Und diese Vereinfachung, klar, es gibt, glaube ich, viele Sachen, wo man sehr stark vereinfachen könnte und zum Beispiel diese Frage, warum, wenn ich ein Arbeitseinkommen habe, Kapitaleinkünfte, noch Wohnung vermiete und so weiter, warum wird das alles unterschiedlich besteuert? Warum habe ich nicht eine Einheitssteuer auf mein gesamtes Einkommen, egal woher das kommt? Und es haben natürlich viele Lobbygruppen einfach einzelne Gesetzesänderungen durchgesetzt, gerade in den letzten 30 Jahren, die auch sehr schwer zu vermitteln sind. Also warum zum Beispiel jemand, der 300 Wohnungen oder mehr erbt, gar keine Steuern darauf bezahlen muss oder sich automatisch als Immobilienunternehmen behandeln lassen kann und dann keine Steuern zahlen muss. Da gibt es viele Beispiele, wo die meisten Leute auch sofort sagen, das kann doch eigentlich nicht gerecht sein, dass jemand, der irgendwie eine oder zwei Immobilien erbt, Steuern zahlt und jemand, der 300 erbt, aber nicht.
Absolut, absolut. Das war mir auch davor nicht bewusst. Und das sind so spannende Erkenntnisse, wo man sehr viele Fragen mit aufwerfen kann. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine Frage der Vermögensschutzes, weil viele Vermögen sind in Familienunternehmen gebunden und da spricht man auch von der Enkelfähigkeit und der nachhaltigen Einstellung zum Wirtschaften und das merken wir auch. Für mich persönlich ist zum Beispiel ein guter Ansatz ist Profit follows Value. Das heißt, eigentlich in dem richtig kapitalistischen System bekommst du dann einen Ertrag, wenn du ein Bedürfnis wächst. Und das sollte auch, das ist auch in unserem Unternehmen, ist das die oberste Maxime, deswegen haben wir auch keine variable Vergütung, weil das würde dazu führen, dass die Menschen ganz anders agieren, wenn sie eigenes Einkommen an die erste Stelle stellen würden. Und das kann man denen auch nicht verübeln, weil das ist deren Einkommensstruktur. Deswegen haben wir nur fixe Gehälter auf der individuellen Ebene. Und wir versuchen, den Mehrwert zu schaffen. Vor allem als Beratung. Du warst, glaube ich, auch in einer Beratung tätig. Du weißt ja, dass das manchmal mit sehr vielen Vorurteilen belegt ist. Und diese Vorurteile sind nicht aus der Luft gegriffen. sehr, sehr häufig. Und diese Mehrwertorientierung ist sehr nachvollziehbarer Vorgang. Und Kapitalismus funktioniert dann, wenn du Ertrag generierst durch Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen im freien Markt. Und
genau, und aber ich finde das Beispiel auch gut, weil man kann da ja wirklich so viele Stellschrauben drehen. Also genau, ich hatte meinen ersten Job auch in der Managementberatung bei Boston Consulting und da ist die Gehaltsstruktur halt sehr darauf ausgelegt, dass man wirklich nur versucht, sein Gehalt zu maximieren. Na, du hast halt irgendwie alle anderthalb, zwei Jahre hast du einen riesigen Sprung. Das heißt, man will dann immer bis zur nächsten Karrierestufe kommen. Dann gibt's noch ein variables Gehalt. Das hängt daran, wie die Leistungsbeurteilung ist. Das ist so ein Wahnsinn, also führt zu so einem wahnsinnigen Wettbewerb, weil man immer weiß, man konkurriert mit allen Leuten, die in der gleichen Stufe sind. Nicht alle können dann irgendwie den gleichen Bonus bekommen. Und was ich auch besonders perfide fand, es gab auch so Mechanismen wie, man kriegt eine private Altersvorsorge, aber das, was eingezahlt wurde, gehört dir erst, wenn du da 5 oder 10 Jahre gearbeitet hast. Und wenn du kündigst, verlierst du das wieder. Irgendwie verlierst dann 80% oder so, je nachdem, wann du kündigst. Und man kann das, finde ich, sehr menschenzentriert machen. Das war jetzt, finde ich, überhaupt nicht.
Das ist echte Mitarbeiterbindung. Ja,
ja,
man bindet sie oder Ankettung, je nachdem, genau, wie man das auffasst. Aber vielleicht noch kurz zum Thema Leistungsnarrativ. Ja, das ist ja das, was vor allem im neoliberalen Umfeld sehr, sehr stark ist und was für mich persönlich auch ein sehr ausgeprägtes Phänomen ist, dass ich möchte auch dran glauben, dass wenn du dich anstrengst und Glück hast, weil ich glaube, dass es ohne Glück funktioniert in diesem Leben sehr selten, aber wenn du die Chancen nicht ergreifst, viele ergreifen die Chancen nicht, die sie sehen, dass du auch weiterkommst. Was ist da die Alternative? Weil wenn du daran nicht glaubst, wirst du fast automatisch ein Opfer, weil dein Glück hängt von den äußeren Umständen. Und das ist sehr frustrierend, diese Selbstwirksamkeitserwartung, die maßgeblich für die Zufriedenheit im Leben ist, geht dadurch verloren, wenn man an jemanden anderen das outsourced oder delegiert.
Also ich finde einfach nur wichtig, dass wir dieses Narrativ von der Leistungsgesellschaft, nachdem jeder seines eigenen Glückes Schmieds ist und es nur an der eigenen Leistung hängt, mir ist halt wichtig, dass wir das hinterfragen, weil das ja auch impliziert, dass Menschen, die in Armut leben oder die es nicht schaffen, dass die irgendwie selber dran schuld sind oder nicht richtig geleistet haben oder Defizite haben. Und dieses Narrativ bedienen ja auch immer viele Politiker, die dann immer auf die draufhauen, die am wenigsten haben. Ich glaube natürlich auch nicht dran, dass jetzt alles schon vorgegeben ist, dadurch, wo man hingeboren wird. Aber ich finde einfach wichtig, dass wir diesen Einfluss sehen, dass es einfach einen Unterschied macht, dass einige halt mit sehr vielen Privilegien starten und andere mit sehr wenigen. Und mir ist halt wichtig, dass wir die Gesellschaft jetzt eher in die Richtung gestalten, dass es wieder mehr Bezug zur Leistung hat. Ich habe im Buch auch geschrieben, Leistungsgesellschaft in Anführungszeichen, weil man natürlich auch fragen sollte, muss es, also was ist denn Leistung? Es geht ja eigentlich eher um einen Beitrag, weil jetzt eine Pflegekraft oder 1000 andere Berufe, die leisten vielleicht nicht so viel oder leisten anders als jemand, der in einem Managementjob ist, was weiß ich, aber der Beitrag zur Gesellschaft ist ja trotzdem wichtig. Und ich glaube, gerade wenn wir uns heute anschauen, wie ist Einkommen und der empfundene Beitrag zur Gesellschaft korreliert, ist es ja total negativ. Also in der Corona-Krise waren die ganzen systemrelevanten Jobs, die gebraucht wurden, um den Laden am Laufen zu halten, waren fast alles eher schlecht bezahlte Jobs oder oft auch prekäre Jobs. Und die ganzen gut bezahlten sogenannten Leistungsträger saßen zu Hause und wurden nicht gebraucht.
Die Frage ist, wie man das managt, weil das ist am Ende des Tages die größte Herausforderung. Wer bestimmt was? Und das ist da, wo ich persönlich auch die Frage aufwerfe, wer entscheidet, welchen Beitrag ich als Mehrwertbeitrag für die Gesellschaft bestimme? Zurzeit ist das verzerrte, unsichtbare Hand des Marktes, die ist auch verzerrt, da gebe ich dir immer wieder recht, weil da unterschiedliche Interessen darauf Einfluss nehmen. Aber am Ende des Tages ist das bis jetzt der beste Mechanismus, den die erfunden haben.
Ja. Naja, und sagen wir mal so, wir haben ja als Gesellschaft eine KPI, die ganz oben steht, das ist das Bruttoinlandsprodukt. Na, jetzt ist immer, oh, Deutschland, die Wirtschaft wächst nicht mehr. Und was machen wir denn, dass die Wirtschaft wieder wächst? Weil das halt unser großes Ziel ist. Wir haben als Gesellschaft nicht gesagt, dass wir unser Glück maximieren oder irgendwas anderes, sondern es geht ums Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ja inzwischen irgendwie ein 200-seitiges Buch, wenn man, also das auszurechnen, da braucht man, glaube ich, ziemlich viel Wissen, um zu verstehen, wie genau das BIP sich berechnet. Aber ich glaube, es ist schon so, dass die Jobs und die Menschen, die viel Geld bekommen, die tragen halt relativ viel zum BIP bei. Und natürlich könnte man jetzt als Gesellschaft auch sagen, man möchte seine oberste KPI eine andere nehmen oder mehrere Kennzahlen, die man wichtig findet. Das ist jetzt natürlich wäre eine sehr große politische Veränderung, zu sagen, wir glauben da nicht mehr dran. Aber ehrlich gesagt hoffe ich schon noch, dass wir das noch miterleben, dass man endlich mal sagt, das Bruttoinlandsprodukt hat seine Zeit jetzt mal überlebt und ist nicht mehr zeitgemäß.
Aus der Perspektive des Staates ist es natürlich Steueraufkommen, wenn ich ehrlich bin. Das ist das, was den Staat interessiert. BIP interessiert den Staat nun, glaube ich, politisch in der Kommunikation, weil das ein Indikator für den Erfolg der Politik mit dargestellt werden kann. Aber ansonsten.
Also ich bin der Meinung, man muss nicht für Veränderung von Steuergesetzen und für mehr Umverteilung sein, weil man Menschenfreund ist. Man kann das auch machen aus relativ egoistischen Motiven. Und mir geht's halt zum Beispiel so, also ich denke eben abseits von dieser Menschenorientierung, auch wir als Gesellschaft und als Wirtschaft würden alle davon profitieren, wenn wir dafür sorgen, dass alle Kinder, die in Deutschland geboren werden oder die hier aufwachsen, eine ordentliche Ausbildung bekommen und ihre Potenziale nutzen und an der Gesellschaft teilnehmen können. Das schadet ja letztlich allen, wenn jemand schon als Teenager oder Erwachsener letztlich abgehängt ist, weil man eben keinen Zugang zu einer guten Ausbildung hatte. Ja, das ist ja, es wird, glaube ich, jeder verstehen, warum das letztlich uns allen schadet. Und wir leben dann in einer Gesellschaft, wo man das, also wenn wir das schaffen, dass alle oder möglichst viele Leute ihre Potenziale nutzen können und eben diese Chancengerechtigkeit gegeben ist, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass irgendjemand was abgeben muss. Du hast dann einfach viel mehr Menschen, die halt sich entfalten und ihr Leben leben können. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, dass es da nicht noch eine viel breitere Unterstützung für gibt. Weil ich eben, ich bin mir sicher, dass, also die Wirtschaft wäre erfolgreicher, die Gesellschaft wäre besser. Weniger Ungleichheit heißt ja auch, es gibt weniger Kriminalität, ne, weniger Armut. Also ich würde viel lieber in einer Gesellschaft leben, wo ich jetzt wie in Berlin nicht ständig Leute sehe, die Pfandflaschen sammeln oder die auf der Straße leben. Das ist ja für mich sehr schwer zu ertragen, zu wissen, in so einem reichen Land leben inzwischen Millionen von Menschen deutlich unterhalb der Armutsgrenze.
Was bei dir auch sehr auffallend war, du hast ja geschrieben, Philanthropie ist undemokratisch. Das hat mich sehr überrascht, weil du selbst 90% deines Vermögens gespendet hast. Warum?
Naja, da sind wir genau bei dem Punkt. Man muss auch Ambiguität aushalten können. Ne? Ich bin halt selber Teil eines Systems, das ich kritisiere. Also ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der Demokratie ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, der Philanthropie nicht nötig ist, weil ich glaube, wenn eine Demokratie richtig funktioniert, ist Philanthropie nicht nötig oder jedenfalls ist sie dann nicht mehr so wichtig. Heute ist es ja so, dass die Philanthropie im Grunde für viele Dinge aufkommen muss, die der sogenannte Markt kaputt macht. Also sagen wir mal, Facebook mit seinem rücksichtslosen Wirtschaften zerstört die Demokratie und dann braucht es Philanthropie, um das wieder so ein bisschen zu flicken und hoffentlich ein paar der Scherben aufzukehren. In einer Demokratie, wo wirklich ein Staat sagt, okay, wir sorgen dafür, dass es keine Monopole gibt und keine riesigen Konzerne einfach die Menschen und die Gesellschaft ausbeuten, wie jetzt in dem Fall, dann bräuchte es diese Philanthropie nicht. Ja, und gleichzeitig leben wir jetzt in einer Welt, wo das nicht der Fall ist, sondern wir brauchen Philanthropie, um Probleme zu lösen, die der Staat offensichtlich nicht löst. Deswegen ist es beides. Ich kritisiere das System und bin natürlich Teil davon.
Okay. Weil ich glaube, in Deutschland spielt Philanthropie keine so große Rolle im Vergleich zu den USA, wo man, weiß nicht, bis zu 400 Milliarden gespendet wird und davon, glaube ich, 1-2% der Spendenden machen 98% des Spendeaufkommens. Das ist schon wahnsinnig. In Deutschland, glaube ich, zwischen 5 und 12 Milliarden, je nach Quelle. Und das ist schon ein Riesenunterschied, weil in Deutschland natürlich systembedingt sehr, sehr viel vom Staat getragen wird. Und mir ist es ehrlich gesagt auch lieber, wenn das soziale Netz ausgeprägt ist, als nicht ausgeprägt. Deswegen ist die soziale Marktwirtschaft als Lösungsraum deutlich spannender ist als jetzt etwas, sagen wir, wilderer Kapitalismus mit sehr, sehr wenig Staat. Ja.
Absolut. Ja, Deutschland ist da ja immer so ein paar Jahrzehnte hinterher, was die Entwicklung in den USA angeht. Ich glaube, dass es jetzt auch mehr Stiftungen gibt, die auch ein bisschen mutiger Philanthropie machen. In Deutschland ist ja auch erst eine Entwicklung der letzten Jahre. In den USA gibt es das schon deutlich länger.
Und du sagst, jedes große Vermögen beginnt mit einem Verbrechen. Dann stellt man natürlich alles in Frage. Ich habe dann folgenden Punkt für mich aufgegriffen. Ich habe jetzt an WhatsApp-Gründer gedacht, die eigentlich den Zugang zum Messagen und zum Austausch demokratisiert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Ukrainer, der nach Amerika ausgewandert ist und für 16 Milliarden dann WhatsApp verkauft hat. Und da dachte ich mir, okay, und dadurch sind eigentlich alle reicher geworden, dass er da 16 Milliarden mit seinem Kompanion bekommen hat. Das ist okay. Aber die Kosten für SMSen und den Datenaustausch sind infolge solcher Innovationen richtig eingebrochen. Und das heißt, wir profitieren alle davon. Warum ist das jetzt ein Problem?
Ja, das Beispiel gefällt mir sehr, weil ich kann gleich zurückfragen, wie sind Sie denn so reich geworden? Also wo kommen die 16 Milliarden her?
Das hat ja, wem gehört WhatsApp jetzt? Fällt mir das.
Meta, also Facebook.
Meta auch. Okay, dann Meta hat denen das gezahlt, ja.
Genau. Ja, und das ist genau, ich finde, damit ist die Frage eigentlich beantwortet. Die haben ihr Unternehmen an ein Unternehmen verkauft, das davon lebt, unsere Daten auf eine sehr unmoralische Art und Weise zu sammeln und weiter zu verkaufen. Ja, ein Unternehmen, das auch der Demokratie großen Schaden angerichtet hat, wie wir spätestens mit Cambridge Analytica und der ersten Trump-Wahl gemerkt haben. Also, wenn die jetzt dieses Unternehmen gegründet hätten und gesagt hätten, wir machen da ein kleines profitables Firmchen draus, dann hätten sie vielleicht hätten sie vielleicht ein paar Millionen verdient oder meinetwegen auch 100 Millionen oder so, aber ganz sicher nicht 16 Milliarden. Mhm. Ja, und das, also ich glaube, da ist dann der Unterschied. Man kann mit guter Arbeit gutes Geld verdienen, man kann aber auch gierig sein und dann passiert sowas.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Aber diese Datennutzung, die wir sozusagen freigeben als Austausch oder im Tausch für die Nutzung, das ist ja, Professor Gigerenz hat da die Untersuchung vorgenommen, wie viel wir bereit wären, jemandem zu zahlen, um unsere Daten nicht kostenfrei verwenden zu können, sondern dass wir dafür zahlen. Plötzlich will keiner dafür Geld ausgeben. Das heißt, unsere eigene Datenschutzphilosophie spiegelt nicht das wider, was man eigentlich hätte machen können, um Facebook nicht diese Macht über uns zu geben. Ja. Ja. Ist das nicht Konsumentenfrage? Ich meine, in unserer eigenen Verantwortung liegt das auch, ja, dass die Menschen das nicht wollen. Wie geht man damit um?
Also ich finde es wirklich, es ist ein sehr unmoralisches Geschäftsmodell, weil es halt auf Täuschung beruht. Also die haben das ja angefangen zu machen, ohne irgendjemanden Bescheid zu sagen, außer sie mussten irgendwie mal hier oder da kurz mal Bescheid sagen. Und ich finde es immer wirklich schwierig, da die Schuld beim Konsumenten zu suchen, weil das sind ja Unternehmen, da sitzen ja Tausende von richtig guten Entwicklern, die nichts anderes machen, als zu überlegen, wie können wir dich als Nutzer jetzt noch mehr hier reinziehen, wie können wir dich irgendwie täuschen, dass du noch mehr uns deiner Zeit und deiner Daten gibst. Also und ich glaube, bei diesen Unternehmen ist halt genau der Moment verpasst worden, wo man die ordentlich reguliert. Also die sind ja auch so groß, die sind ja quasi Monopole. Das ist, wenn man sich anschaut, eigentlich Aufgabe des Staates, sowas zu verhindern, dass Unternehmen in ihren Bereichen so groß und mächtig werden, dass niemand mehr ihnen eigentlich mit reinreden kann. Ja, und ich finde, da ist Meta ist ja wirklich eins der Beispiele. Natürlich, für mich ist auch, also wäre Facebook 2012 oder so in eine Stiftung überführt worden, könnte das heute das wertvollste, nützlichste, gesellschaftsförderlichste Tool überhaupt sein. Na, und ich meine, jetzt gibt's neben WhatsApp, gibt's Signal, das versuche ich zu benutzen. Solche Sachen.
Telegram.
Ja. Ja, aber ich will nicht sagen, Facebook per se ist ja nicht schlecht unbedingt. Das hätte ein total nützliches Tool für die Menschheit sein können. Es hat sich jetzt leider eine Richtung entwickelt, wo es unter dem Strich ein paar Leute sehr, sehr reich gemacht hat und uns als Gesellschaft sehr geschadet hat.
Du hast ja auch ein paar Gedanken geäußert, wie man das Wirtschaftssystem vielleicht weniger auf Konsum fokussiert und mehr auf Gemeinwohl. Wie würde man das gestalten lassen? Weil das für mich auch die Frage ist, die sehr, sehr spannend ist. Was ist Gemeinwohl und wie man das austarieren kann im Wirtschaftsgeschehen?
Also ich meine, das sind am Ende sehr komplexe Fragen. Ne? Wir können das jetzt hier so abstrakt gut besprechen, aber sowas umzusetzen ist natürlich dann eine Generationenaufgabe. Mein Eindruck ist halt, dass dieses kapitalistische, immer weiter auf Wachstum ausgerichtete System, ja, das führt ja dazu, dass Wachstum stattfinden muss, komme was wolle. Und Wachstum heißt ja immer auch mehr produzieren, mehr Konsum. Und eine total natürliche Folge davon ist ja, dass wir immer mehr konsumieren, ohne dass es uns eigentlich irgendeinen Nutzen bringt. Und was unter dem Strich wieder bedeutet, wir zerstören den Planeten und die nächsten Generationen können hier nicht mehr leben. Und jetzt meine eigene Erfahrung an mir selber und ich glaube, es geht auch vielen anderen Leuten, ist so, dass eigentlich, also man braucht nicht so wahnsinnig viel Konsum, um ein glückliches und gutes Leben führen zu können, weil die meisten Dinge, die wirklich am Ende eines Lebens dazu führen, dass man sagt, ich habe das Leben gut geführt und habe ein gutes Leben gehabt, haben nicht so viel mit Konsum zu tun. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wir unsere Wirtschaft wieder stärker darauf ausgerichtet bekommen, das ist vorhin auch zu euch gesagt, dass wir uns auf Bedürfnisse fokussieren, wirklich gucken, ne, was stiftet einen Wert für die Menschen, und weniger das belohnen, was halt einfach nur quasi, man sagt ja immer so schön, Lösungen für Probleme findet, die keiner hatte. So sind ja heute leider viele Produkte. Und ich natürlich würde sowas mit einer ordentlich, sagen wir mal, eine ordentliche CO2-Besteuerung, da gibt es ja auch viele Hebel, die dazu führen würden, dass viele Dinge, die vielleicht eigentlich nicht so essentiell sind, auch weniger produziert werden. Und ich glaube, eine Diskussion, die uns halt bevorsteht, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, jetzt heißt es wieder, die deutsche Wirtschaft wächst nicht mehr, oh Gott. Und für sich ist unsere Volkswirtschaft ja unfassbar groß. Ne, da hätte, wenn die Menschen vor 30, 40 Jahren mal gefragt hätte, hätten die gesagt, um Gottes Willen, was macht man denn mit der Wirtschaft, die so unfassbar groß ist, wo so viel Vermögenswerte und Produktionsmittel da sind. Und diese Diskussion, braucht so ein Land, so eine Wirtschaft wie Deutschland überhaupt Wachstum, die wird ja gar nicht geführt. Und also ich glaube, wir brauchen Entwicklung. Natürlich muss es immer Entwicklung geben, es muss immer weitergehen. Aber Wachstum, wenn man schon so eine riesige Wirtschaft gebaut hat.
Sebastian, auf der anderen Seite, wenn du jetzt Steueraufkommen in Deutschland anschaust und dann so zurückblickst, dann kannst du auch sagen, okay, das ist ja eine enorme Steigerung des Steueraufkommens, das man jetzt in den letzten 20 Jahren sieht, auch um Inflation bereinigt. Und trotzdem reicht es nicht aus. Das heißt, irgendwo ist auch der staatliche Seite auch ein Thema, wie viel kann ich einsetzen, um den Staat zu gestalten und Wohlstand für alle zu mehren aus der staatlichen Hand, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, wie geht man damit um? Weil man hat chronische Unterversorgung, wenn ich unsere Infrastruktur in Deutschland anschaue, würde ich sagen, das ist auch jetzt nicht unbedingt Crème de la Crème weltweit, obwohl wir die drittgrößte Nation oder Wirtschaft der Welt sind.
Ja, genau. Also wir haben ja wirklich diese absurde Entwicklung gemacht, dass wir so ein reiches Land sind und uns kaputt gespart haben. Also Deutschland ist ja wirklich, das kriegt ja jeder mit, dass irgendwas mit der Infrastruktur nicht stimmt. Ja, und das geht ja auch los bei Schulen, also und gerade Investitionen in Schulen, Ausbildung, das ist die Investition in die Wirtschaft der Zukunft. Eine Sache wollte ich sagen, also soweit ich weiß, ist die Staatsquote in Deutschland relativ konstant. Das ist eine Zahl, die sich eigentlich kaum verändert hat in den letzten Jahrzehnten, also wie viel wirklich an Einnahmen da sind, inflationsbereinigt. Und der Unterschied heute ist allerdings, dass natürlich ein sehr großer Teil dieses Geldes in Pensionen und in auch Bezuschussung des Rentensystems reinfließen, weil das halt immer teurer wird und nicht mehr an sich selber trägt. Und also so oder so, Deutschland hat insgesamt ungefähr 20 Billionen Euro Privatvermögen. Das ist eine unfassbare Menge. Also wir sind als Gesellschaft unfassbar reich. Ja, und wir erlauben es uns, so zu sparen, dass wir nicht in die Zukunft investieren. Ja, wir müssten ja in Schulen investieren, in die Transition, in eine klimafreundliche Wirtschaft, in ganz viele Sachen, wo man vielleicht mal jedes Jahr 100 Milliarden Euro in die Hand nehmen müsste, die jetzt gerade nicht da sind an Steuereinnahmen. Und dass wir uns das, also dass jetzt ernsthaft Parteien sich hinstellen und sagen, wir wollen Steuersenkungen und aber auch keine Schuldenbremse, das, was ja wieder bedeutet, man investiert nicht. Also man hat einerseits so viel Privatvermögen, das will man jetzt noch mehr entlasten, investiert nicht in die Zukunft, hat keine Idee, wo das Geld herkommen soll. Das, also als Unternehmer würde man auch immer sagen, ja klar, wenn man so viel Kohle hat, muss man doch in die Zukunft investieren. Und es ist ja auch, also ich habe momentan nicht so eine rosige Prognose für die deutsche Wirtschaft. Wir verschlafen ja die allermeisten Trends.
Ja, und das ist die Frage, ja. Warum wir das tun und ob da der Staat der richtige Player wäre, weil bis jetzt gibt es keine Beispiele, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat mit dem Staat. Ja, das ist da, wo ich wirklich aufgrund meiner Geschichte sehr, sehr vorsichtig bin. Und ich denke auch an China, wo in den 80er Jahren diese Liberalisierung des Marktes stattgefunden hat. Und die haben jetzt so viele Milliardäre. Ich glaube, die werden jetzt auf größte Anzahl irgendwann hinauslaufen, weltweit. Und nichtsdestotrotz haben sie, ich weiß nicht, 500, 600 Millionen aus der Armut gehievt.
Ja. Und aber ich muss dazu was sagen, weil das stimmt so nicht mit den, also in den westlichen Demokratien ist es schon so, dass die ganzen großen Innovationen sind eigentlich immer auf staatliche Leistungen zurückgegangen. Also, na, wo kommt das Silicon Valley her? In den USA hat damals mit dem Mondfahrprogramm wurde einfach wahnsinnig viel Geld vom Staat in die Hand genommen, gesagt, wir brauchen neue Technologien, wir müssen neue Wirtschaftszweige entwickeln. Und mit diesem Geld, das ist halt dieses echte Risikokapital, weil der Staat kann Geld in Sachen reinstecken, wo es noch gar kein Monetarisierungspotenzial gibt. Ja, und die ganzen Sachen, die heute Leute steinreich gemacht haben, das Internet, das iPhone, tausend andere Sachen, das geht alles zurück auf staatliche Investitionen, wo ein Staat gesagt hat, fürs Militär, für die Raumfahrt, für was weiß ich was, müssen wir Geld in die Hand nehmen und da jetzt erstmal Milliarden reinpumpen. Und Deutschland zum Beispiel hat ja auch diese Historie, wir haben in Deutschland ja, soweit ich weiß, irgendwie über 100 Milliarden Euro in Solarenergie investiert, bevor dann die Merkel-Regierung kam und gesagt hat, wir machen das alles wieder kaputt, weil wir sind für fossile Energie. Ja, man hätte das damals schon auch fortführen können und dann hätten wir heute wahrscheinlich eine ganz anders aussehende Wirtschaft.
Wobei, Sebastian, ich meine, wir machen ja Krisenmanagement unter anderem und 2008, 2009, als die Subventionen gekillt wurden, haben wir sehr, sehr viele Unternehmen restrukturieren müssen und sehr wenige haben überhaupt überlebt, weil man hat mit den deutschen Maschinen in China, mit deren Subventionen bei Energie und bei Steuerbegünstigungen einfach die deutsche Industrie von vornherein kaputt gemacht. Ja, weil da Merkel oder nicht Merkel, es hätte nie im Leben hätte man mit den Preisen, die man in Deutschland bei Herstellkosten benötigt, überhaupt gegen sie antreten können. Das war von vornherein eine Frage der Zeit. Und diese Subventionen würden einfach nach China fließen. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil ich das selbst live erlebt hatte. Aber ich gebe dir da recht, dass auch Fraunhofer Institute, das sind ja auch, glaube ich, staatliche Institutionen, die haben sehr, sehr viele Innovationen erschaffen, die allerdings woanders monetarisiert werden. Und das ist auch die Kunst, damit arbeiten zu können. Ja.
Genau, und das ist aber genau der Zyklus, dass halt der Staat, also Mariana Mazzucato, die ich da sehr empfehlen kann, hat ein tolles Buch dazu geschrieben. Na, der Staat in der Regel ist halt da, wenn es noch nichts, kein Geld zu verdienen gibt, investiert echt, also echtes Risikokapital oder subventioniert halt. Und sobald absehbar ist, dass man Geld verdienen kann, dann kommen die Investoren und die Gründer. Und dann monetarisieren die. Na, Elon Musk hat auch für Tesla irgendwelche riesigen staatlich geförderten Kredite bekommen in der ganz frühen Phase. Und sowas wird dann aber immer, das wird dann an den Tisch fallen gelassen nachher.
Ja, das ist zum Beispiel Elon Musk, der hat ja so viel Geld von der Börse bekommen, dass in Deutschland wäre das undenkbar, dass man ohne Ergebnisse, nur auf Versprechungen, so viel Geld bekommt, weil er tatsächlich Story-Selling betrieben hat über die Jahrzehnte. Und das ist auch Kunst, diese Innovationen so, und bei ihm kann man das wirklich betonen, der ist ja mit der verrückten Leidenschaft dabei, dass es so wie er ist, das ist schon manchmal krankhaft, aber vielleicht ohne so einen krankhaften Einsatz geht es auch nicht, so etwas Krankhaftes zu erfinden, wie er das gemacht hat in sehr vielen Fällen. Aber das ist für mich die Frage, wie gestaltet man das anders? Weil es auch der Staat hat vielleicht irgendwo investiert, aber nicht, um etwas in der Zukunft zu gestalten. Das heißt, das Internet, ich meine, das glaube ich in der Schweiz erfunden, an CERN, ja, dass sie da draus so etwas sich vorgestellt haben, das war ja nicht der Fall. Also der Staat schafft maximal die Chancen und die Chancen werden von der Wirtschaft dann ergriffen, von den Gründern und von den Unternehmen. Ja. Und du bist ja auch kritisch den Venture Capital Leuten gegenüber eingestellt. Aber das ist das, was in Deutschland zum Beispiel, weiß nicht, was geben wir hier? Ein Zehntel investieren wir an Venture Capital im Vergleich zu den USA, dass hier sehr wenig passiert. Das ist auch nachvollziehbar.
Viel weniger als ein Zehntel. Also ich kenne jetzt keine genauen Zahlen.
Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt nur aus der Luft gegriffen.
Na, ich glaube halt, also gerade Venture Capital und andere Protagonisten, da geht es ja immer darum, in einem bestehenden System Profite zu generieren. Ja, und dann gibt es halt eine bestimmte Art von Risiko, die man in Kauf nimmt. Und jetzt zum Beispiel auch, als wir Blinkist gestartet haben, das ist jetzt nicht die verrückteste Idee aller Zeiten, Bücher zusammenzufassen und als App rauszubringen.
Es gab ja GetAbstract zu dem Zeitpunkt schon.
Genau, die gab es schon. Und trotzdem war es aber so, dass damals in Berlin die meisten haben gesagt, das ist uns zu kompliziert, wir machen irgendwie E-Commerce, Digitalisierung von Hundefutter verkaufen, Digitalisierung von Umzügen und so. Sowas haben die gesucht damals, also jetzt nicht alle, ne, aber viele, weil da halt klar war, okay, das verstehe ich, wie man da innerhalb von 5 bis 10 Jahren irgendwie
Exit schafft,
Return bekommen kann. Und das, also ich kritisiere das, aber man muss das gar nicht kritisieren, um zu verstehen, dass zum Beispiel so eine Herausforderung wie die Tradition zu einer klimafreundlichen Wirtschaft, das wird ja nicht passieren, und dass ein Staat hingeht und sagt, wir machen hier auch mal ein paar richtig mutige, große Schritte, weil wir sehen jetzt ja, dass die Firmen an sich, da wollen ja auch viele sich verändern, aber es ist, passiert einfach sehr langsam, und wenn du, na, ich sag mal, du bist der CEO von einer Aktiengesellschaft, dann kannst du ja auch nicht einfach machen, was du willst, sondern bist ja auch noch deinen Aktionären verpflichtet und wirst rausgeschmissen, wenn du zu mutige Entscheidungen triffst.
Ja. Ich glaube, da hast du absolut recht. Und wenn der Staat da die Rolle übernimmt, dann muss er auch anders kommunizieren. Weil ich glaube, das Problem der Politiker, dass sie sehr viel versprechen. Und manchmal versprechen sie etwas, was von vornherein einfach märchenhaft ist. Ja. Und dass wir jetzt mit der grünen Wende ein unglaubliches Wirtschaftswachstum schaffen, das dauert ewig, bis das sich rentiert. Ich meine, ich war jetzt in Usbekistan. Da sind, glaube ich, 30% alle Neufahrzeuge Elektroautos, ja, aus China, weil es billiger ist, dort mit Elektrizität zu fahren. Ja, da braucht man den Staat nicht im klassischen Sinne, außer dass sie jetzt Zölle da gesenkt hatten. Aber das sind so die Punkte, wo ich sage, irgendwann setze ich das durch, weil es besser ist. Und bis dahin muss man das stützen. Ja.
Das ist auch, also ich sage auch immer gerne, ich bin eigentlich ein Marktradikaler. Also ich glaube an den Markt, der Markt regelt alles. Ich glaube nur, dass wir als Menschen das nicht wollen, ne, weil das auch bedeuten kann, dass dann alle Menschen auf dem Weg sterben. Ja, der Markt regelt alle Probleme, aber er regelt sie halt nicht immer gut. Und deswegen glaube ich, deswegen gibt es ja auch schon die Erkenntnis, dass es gut funktioniert, einen Markt zu haben. Also Marktwirtschaft ist ja was, was wirklich gut funktioniert. Und daneben einen sozialen Staat, der guckt, wo versagt der Markt, wo müssen wir Sachen anders regeln, Grenzen setzen, das Gemeinwohl sicherstellen. Ja, und das, dieses Zusammenspiel, weil das ist oft, finde ich, auch ein Missverständnis, das mich auch ärgert, wenn Leute dann denken, ich würde jetzt den Kapitalismus und die Marktwirtschaft abschaffen wollen. Ja, erstens ist ja Kapitalismus nicht Marktwirtschaft, Marktwirtschaft ist nochmal was anderes. Es geht ja nur darum, im Grunde das umzusetzen, was in unserem Grundgesetz drinsteht, nämlich dass es eine freie Marktwirtschaft gibt und einen sozialen Staat, und dass nicht der eine irgendwie riesig groß wird und der andere sich immer weiter verabschiedet. Ja, darum geht's letztlich.
Hast du das Gefühl, dass zurzeit der Markt größer wird als der Sozialstaat? Weil ich persönlich bin jetzt 25 Jahre in Deutschland, und ich habe eher das Gefühl, dass man zurzeit sehr, sehr viel an den Staat delegiert, ja, dass vor allem durch Covid-Welle hat der Staat wirklich allen unter die Arme gegriffen, muss man auch sagen. Ja, und hat wirklich auch viele Unternehmen gerettet, was in vielen anderen Ländern gar nicht denkbar wäre. Das heißt, man wartet zurzeit, dass der Staat sehr viel hilft. Der Nachteil dabei ist, dass man die Eigenverantwortung damit ein wenig vernachlässigt. Wie findet man denn die Balance zwischen Eigenverantwortung und gute Unterstützung vom Staat?
Ja, ich glaube, also es gibt ein tolles Buch, das heißt Der Verlust von Anita Blasberg, wo sie so ein bisschen beschreibt, wie in Deutschland in den letzten 40 Jahren der Sozialstaat immer weiter abgebaut wurde. Also damals ging hier in Deutschland die Privatisierungen los, und es ist schon eine ganz andere Gesellschaft als damals. Das ist jetzt auch die Frage, muss jetzt auch gar nicht schlechter oder besser sein, ne? Das ist kann man, glaube ich, diskutieren. Aber es ist, glaube ich, relativ einfach zu zeigen, dass der Sozialstaat wirklich abgebaut wurde. Und was du dir ja auch anschauen kannst, ist, ne, das Privatvermögen ist ja auf dieses Niveau gewachsen, jetzt ungefähr 20 Billionen Euro. Man weiß es nicht genau, also so ein Fünffaches des Bruttoinlandsprodukts. Und, ne, und in Deutschland, der Staat hat, glaube ich, inzwischen ungefähr 0 Euro Besitz. Also der hat ungefähr so viel Schulden, wie er Assets besitzt. Und wenn man sich das anguckt, wie das vor ein paar Jahrzehnten war, da war es ja auch noch so, der Staat hatte wirklich Besitz, der hatte Assets, ne, die auch nach den Schulden noch was wert waren. Und das Privatvermögen waren halt 1 bis 2 Mal Bruttoinlandsprodukt. Ja, das hat sich schon sehr verschoben. Das heißt also, diese private Seite ist einfach viel größer.
Aber Sebastian, der Staat hat sehr viel verkauft, ehrlich gesagt auch sehr billig verkauft, und dann irgendwo, sagen wir, eingesetzt, was nicht nachhaltig war. Und jetzt hat er nichts außer Schulden. Das ist ja, ich sag's ja immer wieder, Bahn ist zurzeit immer noch in der staatlichen Hand und das ist auch hier runterwirtschaftet. Und da kann man auch Frage aufwerfen, ist das wirklich gutes Wirtschaften, was da passiert oder nicht? Ja.
Naja, und gleichzeitig, also jetzt eine Bahn zum Beispiel zu privatisieren und komplett dem freien Markt zu überlassen, fände ich auch nicht so sinnvoll. Ja, weil wenn wir sagen, es ist ein Allgemeingut und es darf für die allgemeine Daseinsvorsorge, dann muss es nicht am Markt funktionieren. Also es ist ja bei ganz vielen Dingen, die sind ja auch unwirtschaftlich und die bezahlen wir halt mit unseren Steuern und wir sagen trotzdem, dass es sinnvoll ist. Und das finde ich halt immer wichtig zu gucken, wo ist denn wirklich...
Ich habe nie gesagt, dass das unwirtschaftlich ist, aber das ist nicht leistungsfähig, weil so wie die performen, dass es dem Staat Geld kostet, das war nicht meine Botschaft. Aber das ist auch unterinvestiert und einfach von der Performance schwach, wenn du das jetzt mit anderen Ländern vergleichst. Ich weiß es nicht, ob jetzt in Japan in staatlicher Hand oder in der privaten Hand liegt. Das wäre super interessant, aber die machen ja fast schon ein Harakiri, wenn sie sich um eine Minute verspäten. Mhm. Das ist halt der Unterschied.
Ich glaube aber darauf ist es jetzt zwar ein bisschen polemisch, aber ich glaube, da gibt es eine sehr einfache Antwort drauf. Welche Partei hat die letzten Jahrzehnte den Verkehrsminister gestellt in Deutschland? Das war meines Wissens immer die CSU, CDU oder FDP. Das waren immer Menschen, die halt gesagt haben, Auto, 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 Auto und irgendwo auf Platz 100 kommt dann die Bahn. Das wurde halt wahnsinnig priorisiert, der Individualverkehr mit dem Auto und die Bahn war immer so, wen interessiert das hier eigentlich?
Mhm. Ja. Okay. Könnte auch eine Erklärung sein. Ich bin da bei den Parteien total aber distanziert.
Weißt du, das macht halt auch, ich finde, wenn man das mal vor Augen hält mit dem Bruttoinlandsprodukt als unserer wichtigsten KPI oder dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, dann macht vieles Sinn, was eigentlich keinen Sinn macht. Ja, also, dass immer mehr Autos gekauft werden. Für mich ist Deutschland inzwischen, besteht nur noch aus Autos. Ich sehe überall, alle Straßen sind zugeparkt, die Autos werden immer größer. Es gibt inzwischen, glaube ich, mehr Autos als Erwachsene in Deutschland. Und die Autos werden ja immer größer. Inzwischen ist, glaube ich, das durchschnittliche zugelassene Auto neu, hat 160 PS oder so. Als ich 18 war, hat man mit 50 PS einen Golf gefahren. Und das ist völliger Unsinn, außer eben man denkt, ach okay, das Ziel unserer Gesellschaft ist Bruttoinlandprodukt zu wachsen. Dann macht es natürlich Sinn, dass es immer mehr Autos gibt, dass die immer größer werden, immer teurer, immer mehr Kosten verursachen.
Aber ist das nicht so, dass die aktuelle Generation tendenziell, weil sie auch in den Städten aufwachsen, nicht mal einen Führerschein haben? Das ist das, was ich aktuell erlebe, dass viele Leute, junge Leute, diese Autoaffinität, die wir noch vielleicht hatten, gar nicht mehr hat. Wächst das nicht heraus?
Also ich will es hoffen, dass das jetzt mehr kommt, weil ich finde so, also es muss jetzt mal langsam den Peak erreichen. Es ist ja jetzt gerade wirklich absurd, die Autosituation in Deutschland.
Okay, das ist ja, wo ich auch das beobachte und ich hoffe, dass wir einen spannenden Ansatz finden. Und ich sehe auch zurzeit für Deutschland sehr viel Alarmzeichen, ja, vor allem weil transformativ wir den Anschluss verlieren. Und wenn du jetzt die Parteien anschaust, hast du jemanden, wo du sagst, auf diesen Politiker kann ich aufschauen, weil da ist es wirklich Format da? Das ist, wo ich ein Problem habe, weil ich finde, es sind viel zu wenig hochqualifizierte Menschen, die politikaffin sind. In Deutschland bleibt man eigentlich in der Wirtschaft, wenn man richtig gut ist. Oder man wird sofort ein Berufspolitiker und in Deutschland, glaube ich, kannst du nicht einfach so aus der Wirtschaft rüberspringen und dann irgendwo in der Politik mitmischen und eigene Ideen mit reinbringen. Du musst da hineingeboren sein, wie du sagst, ja.
Also es gibt tolle Initiativen wie Join Politics und Brand New Bundestag, die versuchen irgendwie auch ein bisschen neue Stimmen in den Bundestag zu bringen und auch die progressiven Stimmen im Bundestag zu stärken. Ich will jetzt keine Wahlempfehlung aussprechen. Ich versuche generell immer, mich jetzt nicht so sehr zu äußern zu Parteien, außer dass ich natürlich klar sagen kann, welche Parteien ich unmöglich finde. Und was ich aber, also wo ich dir zustimme, ist, ich finde auch dieses Berufsbild Politiker könnte man sich durchaus mal anschauen, weil ich auch der Meinung bin, für mich ist jeder Politiker im Bundestag ist ein Stück weit unser Angestellter. Ne? Wir planen den, der soll
unser Vertreter.
Bei einem Angestellten würde ich erwarten, erstens, dass ich weiß, was der macht. Also nicht, dass ich jetzt meinen eigenen MitarbeiterInnen ständig hinterher spionieren würde, aber irgendwie will ich schon so ungefähr wissen, mit wem die sich treffen und was die so für Interessen mit in ihre Politik reinbringen. Und ich würde auch erwarten, dass niemand jetzt nebenbei noch irgendwelche riesigen Honorare einstreicht, indem er für die Konkurrenz arbeitet oder sich von irgendwelchen Interessengruppen beeinflussen lässt. Und ich würde bei Politikern eigentlich auch erwarten, ehrlich gesagt, dass die nicht, wenn sie für uns arbeiten, dann schon überlegen, wie kann ich in 4 Jahren wiedergewählt werden. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass in dieser Zeit, wo die arbeiten, dass wirklich klar ist, ich versuche einen guten Job zu machen und will nicht vor allem wiedergewählt werden, um dann möglichst lange im Amt zu bleiben. Also ich glaube, da gibt es viele Probleme an diesem Berufsbild, wo man definitiv ansetzen sollte, ja.
Und Sebastian, bei den vielen Themen, wo man sich Veränderungen wünscht, in gewisse Richtung, egal welche, zum Beispiel in Deutschland ist man schon trotz aller Probleme auf einem relativ guten Niveau im Vergleich zu vielen anderen Ländern, weil es gibt ja diesen Schleier des Unwissens, wenn ich nicht wüsste, in welche Schicht ich hineingeboren werde und in welche Familie, in welchem Land würde ich geboren werden wollen. Das heißt, und für mich war früher immer Deutschland sozusagen das Zielland. Was mich ein bisschen stört, dass sehr viele Bemühungen gegen einen utopischen Vergleich laufen, dass man mit einer Utopie vergleicht und dann frage ich, okay, aber wo ist dieses Land Utopie? Und das kann mir keiner beantworten. Wo würdest du sagen, da ist ein Land, woran man sich mehr orientieren könnte oder sich ohne Rosinen zu picken, sondern in Gänze zurzeit das ideellste Bild eines Landes?
Ich glaube, das gibt's nicht. Also ich würde auch zustimmen, dass wir hier in Deutschland, wir haben sehr gute Voraussetzungen. Wir können und uns geht's ja auch wirklich gut. Wir sind eine der reichsten Gesellschaften aller Zeiten. Wir haben an sich auch wirklich einen starken Sozialstaat und ein noch gutes Gesundheitssystem, lauter wichtige Sachen. Unser Bildungssystem ist auch besser als woanders. Es könnte nur noch viel besser sein und es könnte vor allem manche Leute viel besser abholen. Also ich stelle mir diese Frage manchmal auch, gibt's denn irgendein Land, wo man es besser hätte? Ehrlich gesagt, also ich habe jetzt kein Land, wo ich gerne hinauswandern würde. Und ich denke mir eher, lass uns doch die Energie verwenden. Deutschland ist ja immerhin auch ein großes Land. Wenn wir was anders machen, wenn wir sagen, wir sind mal mutig, machen Klimatransition, verabschieden uns von Fossilen, was auch immer, das hat ja auch einen Effekt. Also ich war schon in vielen anderen Ländern. In Deutschland trifft man oft Leute, die dann sagen so, ach, wir machen nichts, bevor nicht die Amerikaner und Chinesen. Dann reist man mal über die Welt und trifft lauter Leute, die sagen so, wir warten die ganze Zeit darauf, dass ihr mal anfangt. Wir fangen doch hier nicht in Ostasien oder in Südafrika an, sondern ihr seid doch ihr habt einen Haufen Kohle, ihr habt eine große Wirtschaft, ihr könnt viel machen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das halt hinbekommen. Und du hast gesagt Utopie. Ich finde, man kann sich schon Utopien malen. Natürlich muss man dann überlegen, so, welches sind die Schritte, die man wirklich gehen kann. Wir werden jetzt nicht innerhalb von 5 Jahren eine komplett neue Gesellschaft haben.
Und Sebastian, wenn du im Ausland bist und dich über Deutschland unterhältst, wie nimmt man uns wahr und unsere Politik, weil es gab ja sehr, sehr viel Kritik an der Politik in den letzten Jahren, sei das Atomkraft abzuschalten, weiß ich, energiepolitisch, wie wird das wahrgenommen aus deiner Perspektive? Ist das ein gutes Beispiel, wo uns viele folgen werden oder wie wird das eher kritisch gesehen?
Also als ich ein kleines Kind war, war noch, glaube ich, so die Zeit, wo die Leute als erstes an Adolf Hitler dachten, wenn sie Deutschland gehört haben. Dann irgendwann kam die Zeit, wo die Leute als erstes an Lothar Matthäus gedacht haben und wenn sie Deutschland gehört haben. Und dann war irgendwann Angela Merkel und ich meine, also ich bin wirklich kein Freund der Merkel-Politik und generell konservativer Politik heutzutage, aber ich glaube, in dieser Zeit hat, also zumindest dieses Auftreten hat jetzt Deutschland nicht geschadet in der Welt, dass Angela Merkel zwischen irgendwelchen durchgeknallten Donald Trumps und Berlusconis und Viktor Orbans und so, da sah sie immer noch wie so der Vernünftige.
Wobei Angela Merkel, glaube ich, hat keine konservative Politik gemacht im klassischen Sinne. Das kann man ja nicht wirklich sagen. Die war ja schon sehr, sehr eher Richtung unkonservativ und liberal dynamisch von der Mitte her gesehen. Meine persönliche Einschätzung, wenn ich jetzt konservativ im klassischen Sinne einwerten würde. Ja,
ja, also für mich ist es schon definitiv noch konservative Politik, weil ich finde, das keine, also ich
hätte ja nichts gemacht. Das ist ja in Deutschland, das ist ja, hat alles eigentlich nur verwaltet. Das, was genau. Zum Beispiel für mich hat der Schröder, obwohl er von der SPD war, sehr konservative Politik betrieben, was ihm auch nicht gut oder der Partei nicht gut zukam, es wurde richtig abgestraft, aber an sich hatte für Deutschland damals, trotz viele harte Einschnitte und Niedriglohnsektor und so weiter, mit allen Nachteilen, die damit einhergingen, aber der hat schon aus Deutschland etwas gemacht und das wurde von Merkel einfach nur verwaltet. Jetzt mein Eindruck, ja.
Genau, Schröder hat die SPD zur CDU gemacht und danach wusste die CDU nicht mehr, wie sie sich jetzt positionieren soll. Und
ja, das ist für mich sehr, sehr spannend, dass mit den utopischen Ansätzen und Sebastian, ich danke dir für ein tolles Gespräch. Wir stellen ja jedem Gast 3 Fragen zum Abschluss. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark beeinflusst hat und vielleicht so eine Weichenstellung mitgestaltet hat?
Also ich habe vorhin ja schon diese Bücher von Piketty genannt, die waren für mich augenöffnend. Ich habe ab und zu mal so Bücher, wo ich denke, die verändern meine Sicht auf die Welt. Das war sicher eins davon. Jetzt in den letzten Jahren war dieses Buch 4000 Weeks, heißt es, glaube ich, von Bergman. Genau, das hat, also ist bestimmt auch nicht in jeder Lebensphase das Richtige. Für mich war es in dem Moment wirklich sehr, das hat mich sehr weitergebracht, dieses Buch zu lesen. Piketty hat auch ein schönes Buch geschrieben, Kapital und Ideologie. Ja, da geht es sehr stark darum, dass natürlich immer am Ende eine Gesellschaft eine bestimmte Ideologie hat und dann formen wir uns die Welt, wie wir sie haben wollen. Und das fand ich zum Beispiel wirklich einleuchtend und das ist für mich auch so eine Brille, mit der ich auf die Welt gucke, wo ich denke, deswegen knirscht es auch gerade so. Ja, weil wir leben eigentlich in der Gesellschaft, in der Welt, die wahnsinnig ungleich ist, wo Leute wie Elon Musk unfassbar reich sind. Und wir leben aber, und in Deutschland ist es ja auch nicht viel anders. Ne? Und diese Transferleistung, da kann man sich drüber streiten. Ich würde die auch nicht mit reinnehmen, weil ich denke, in der Gesellschaft, wo man ohne Geld verhungert, braucht man die. Das ist ja einfach nur eine Grundabsicherung. Ja, aber ich finde, wir leben halt in der Gesellschaft, wo auf dem Papier steht, es soll nicht so große Unterschiede geben. Und in der Realität sehen wir aber, es gibt diese Unterschiede. Und das führt natürlich zu wahnsinnig viel Reibung. Und jetzt muss man entweder sich entscheiden, wollen wir vielleicht doch eine Gesellschaft sein, die so krasse Unterschiede akzeptiert? Oder wollen wir bei dem Modell bleiben, wo wir sagen, die Unterschiede sollen begrenzt bleiben und dann muss sich auch was ändern?
Und ich glaube, wir müssen lernen, mit Ambiguenz zu leben, weil viele teilen die Welt in Schwarz und Weiß und das ist eine pure Spaltung. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass du bei mir jetzt in dem Podcast mit dabei bist, weil wir nicht unbedingt gleiche Ansichten vertreten und trotzdem können wir miteinander darüber diskutieren, ohne einander anzuschreien und den Hörer aufzulegen, was leider sehr häufig passiert oder man bleibt einfach in eigene Bubble, bekommt Applaus und freut sich, dass es total toll ist. Ich wurde jetzt wieder gefeiert und das ist nicht zielführend in der Welt.
Ja. Das ist aber auch meine Erfahrung, natürlich auch sehr stark dieser Social-Media-Effekt. Wir sind da in unseren Bubbles und wenn in Social-Media-Diskussionen stattfinden, sind sie immer sofort total toxisch und
das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn.
Wenn man dann mit den gleichen Leuten auf einmal in einem Panel sitzt oder sich so unterhält, merkt man, ach okay, natürlich hat man Unterschiede, aber man kann darüber reden und man nimmt die Nuancen wahr. Und das ist ja letztlich auch, also Demokratie, ich habe jetzt gerade das neue Buch von Harari gelesen, er sagt ja, glaube ich auch in dem Buch, dass Demokratie eigentlich bedeutet, dass ein riesengroßes Gespräch über die ganze Gesellschaft hinweg kontinuierlich stattfindet. Und wenn in diesem Gespräch alle sich einig sind, dann weiß man, man lebt in einer Diktatur. Dann ist es ganz sicher keine Demokratie. Das heißt, dass es überall Meinungsunterschiede gibt und unterschiedliche Ansichten, das zeigt uns ja, dass wir in der Demokratie leben.
Ich glaube, in den letzten Jahren ist diese Kultur des Diskurses, die ist eher gelitten. Und das wird auch nicht nur von Facebook, was die Aufmerksamkeit fesselt, befeuert, sondern auch von vielleicht unseren klassischen Medien, die versuchen auch damit Geld zu verdienen. Das ist, ich glaube, es ist schon ungünstige Entwicklung für die Demokratie, weil wenn wir nicht diskutieren, gibt es einfach Kampf. Und das ist tatsächlich nicht zielführend. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass man sich austauschen kann. Was, glaube ich, auch ein Riesenthema darstellt, ist die Anonymität im Netz. Weil die Menschen, die anonym sich äußern auf einem Niveau, wo ich sage, wow, das ist wirklich unangenehm. Die würden in einem Panel oder in einem Gespräch nie im Leben sich so verhalten. Und diese Anonymität verleitet die Menschen, sich einfach nicht mehr adäquat und auch, sagen wir, politisch korrekt sich zu äußern. Ja. Sebastian, du hast jetzt ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel reichhaltige Erfahrung sammeln können. Wenn du jetzt zurückblickst und an dein Psychologiestudium denkst und du könntest jetzt deinem 20-jährigen Sebastian Ratschlag geben, was wäre das?
Also ich finde es immer so ein bisschen müßig, ne, weil man kann es nicht ändern und das war dann auch richtig so, wie es damals war. Ich glaube, mit der heutigen Erfahrung hätte ich mir mit 20 schon empfohlen, ein bisschen früher auch Sachen zu lernen, die wirklich für meine unternehmerische Arbeit später wichtig gewesen wären. Also ich hab gerne Psychologie studiert, das war toll, irgendwie 6 Jahre lang alles Mögliche über die menschliche Psyche zu lernen, aber ich wusste danach wirklich sehr wenig über Unternehmen, wie die Wirtschaft funktioniert, auch wie die Gesellschaft funktioniert. Und das würde ich mir, glaube ich, empfehlen, da vielleicht ein bisschen breiter mich aufzustellen.
Und Sebastian, du kennst den Begriff Serendipität, das ist dieser Zufallsfaktor. Du hast ja auch sehr, sehr viel gearbeitet, um da anzukommen, wo du bist. Was würdest du sagen, wie viel Prozent davon war Serendipität, so am richtigen Ort mit richtigen Menschen zu sein und dass das nicht in deiner Hand war?
Also es ist, finde ich, eine schwierige Frage. Es ist halt so ein bisschen wie, man nimmt eine Salamischeibe vom Salamibrot, wie viel Prozent vom Salamibrot fehlen? So.
Okay.
Ich würde halt immer sagen, also am Ende ist natürlich wahnsinnig viel Zufall. Man wird an den richtigen Ort geboren. Ja, und dann, wenn man dann, ich sage mal, wenn du an den richtigen Ort geboren wirst und dann auch noch irgendwie mit 19 in Stanford studierst und da auf einmal Zugang zu allem Möglichen hast, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß. Nicht, dass es bei mir jetzt so gewesen wäre. Ich war nicht in Stanford.
Ich weiß.
Aber ich finde, das muss man sich auch bei diesen ganzen Tech oder vielen der Tech-Milliardäre ja auch bewusst machen. Ne? Die waren an Orten, wo man mit 21 halt schon Kontakte und Wissen und Zugang hat, was die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben nicht mal ansatzweise haben werden. Und um die Frage aber jetzt zu beantworten, in der Psychologie ist es meistens, dass man am Ende immer sagt, das ist so 50-50. Angeboren und Umwelt immer ungefähr 50-50.
Alles klar, danke dir. Und dann die letzte abschließende Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens, Sebastian?
Also der Sinn des Lebens ist für mich ganz sicher nicht, sehr viel Geld anzuhäufen oder irgendwelche materiellen Dinge zu schaffen.
Ich bin jetzt beruhigt.
Die Frage ist natürlich, da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde drüber reden. Also eine Sache, wonach ich mich sehr stark steuere, ist so ein bisschen zu denken, ich möchte gerne ein Leben gelebt haben, auf das ich gerne zurückgucke. Also ich will nichts bereuen. Ich möchte mit 80, 90 sagen können, okay, ich habe jetzt nie in dem Moment, wo man noch hätte Sachen machen können, die bequeme Variante gewählt und gesagt, ich warte mal ab. Das beantwortet ist nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens, aber das ist so ein bisschen meine Art, wie ich mich steuere.
Nee, super. Ich danke dir herzlichst. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du so ein gesellschaftliches Engagement mit auf den Tag legst und so viel das System versuchst zu verändern zum Positiven, weil ich nicht das Gefühl habe, dass alle in diesem Kontext wirklich richtig agieren. Ich danke dir für deinen Einsatz.
Danke, hat Spaß gemacht.
Freut mich. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.